Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Heute um 12 gehen die Menschen deutschlandweit auf die Straße für eine andere Wohnungspolitik. Wohnungspolitik, das war die ganze Woche hier unser Thema im Deutschlandfunk Kultur und soll es auch in dieser Sendung, also in den nächsten 2 Stunden sein, mit Experten und mit Ihnen, mit den Hörern, also mit Hörerbeteiligung, denn in den Ballungsgebieten teilweise werden 40% und mehr des Arbeitseinkommens für Wohnen gezahlt werden. Dann sind Sie ja vielleicht auch betroffen. Wohnen gilt vielen als die soziale Frage unserer Zeit. Und viele Menschen machen sich Gedanken darüber, ob sie noch weiter ihre Miete werden zahlen können. Denn es fehlen in Deutschland ca. 1 Million Wohnungen. Und andererseits explodieren eben die Mieten. Immobilienkonzerne enteignen, das ist ein Rezept. Bauen, bauen, bauen ist ein anderes Rezept. Soll der Staat es richten, Ihrer Meinung nach? Das würde mich interessieren. Rufen Sie an und schildern Sie Ihre Situation. Sind Sie Mieter oder sind Sie vielleicht Eigentümer? Sind Sie vielleicht sogar Vermieter? Welche Gedanken treiben Sie um beim Thema Wohnungspolitik? Unsere Telefonnummer ist die 0800 2254 2254. Oder Sie schicken uns eine Mail unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und jetzt begrüße ich unsere Gäste hier. Mit dem Wohnungsmarkt und dem sozialen Wohnungsbau beschäftigt sich Professor Dr. Volker Eichener von der Hochschule Düsseldorf. Schönen guten Morgen, Sie sitzen in Dortmund. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, guten Morgen aus Dortmund.
Und bei mir hier im Studio, da ist eingetroffen Florian Schmidt, Grünpolitiker und Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg. Schönen guten Morgen, schön, dass Sie gekommen sind.
Guten Morgen.
Herr Schmidt, um 12 die erwähnte Demo in Berlin beginnt und mit ihr beginnt, das ist hier in Berlin nochmal eine Besonderheit, das Volksbegehren Deutsche Wohnen enteignen. Gemeint ist ja hier dieses börsennotierte Immobilienunternehmen. Gehen Sie hin?
Ja, selbstverständlich.
Ist Enteignung eine Lösung?
Na, zunächst müssen wir feststellen, dass Enteignung in Deutschland und auch in vielen anderen demokratischen Ländern alltägliche Praxis ist. Das bedeutet, wenn die Kommune das Gemeinwohl sichern will, dann hat sie die Möglichkeit, gemäß der Gesetzgebung private Eigentümer zu enteignen, sogenannte Enteignungsverfahren einzuleiten. Das tue ich auch, nicht jetzt jeden Tag, aber das kommt schon vor.
Also haben Sie schon gemacht, ja?
Ja, wenn man zum Beispiel Straßen bauen will, Schulen, Krankenhäuser, was auch immer. Autobahn ist immer ein ganz schönes Beispiel. Da wird's oder Industrie zum Beispiel, Kohle, ne, kennen wir auch alles, also was dann so passiert und was auch da schon für Kämpfe, sage ich mal, ausgefochten wurden in den letzten 50 Jahren. Und insofern sollte man sich vor diesem Wort auch gar nicht so fürchten. Es ist ja dann immer auch gerichtsfest, wenn es dann letztendlich auch dazu kommt. Es ist ein Verfahren. Jeder hat die Möglichkeit bei Bescheiden, die vom Staatswegen quasi ihn erreichen, auch Widerspruch einzulegen und dann verschiedene Instanzen abzuklappern in den Gerichten. Und insofern ist das alles ein bisschen hochgekocht. Zugegebenermaßen eine Kampagne ist das natürlich auch. Eine Kampagne jetzt, um auch Stimmen oder Unterschriften zu bekommen seitens der Initiatoren dieses Volksbegehrens. Und da ist natürlich so ein Begriff wie Enteignung auch aufrüttelnd. Und in Wirklichkeit geht es aber um Vergesellschaftung. Da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Das ist ja ein Paragraph im Grundgesetzbuch, der nicht von Enteignung spricht.
Sie im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, Ihr Schlagwort ist gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik. Was verstehen Sie darunter?
Ja, man muss erst mal feststellen, wenn wir den Bestand an Wohnungen uns anschauen in Berlin oder im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, dann haben wir 25% dieses Bestandes quasi schon außerhalb des eigentlichen Marktes. Das heißt, das sind Wohnungsbaugesellschaften des Landes Berlin, das sind Genossenschaften, das sind Stiftungen, Hausprojekte, auch die Kirche könnte man dazu zählen, je nachdem auch, wie sie ihre natürlich Liegenschaften bewirtschaftet. Aber das sind eben Akteure, die im Grunde ihre Immobilien nicht frei handeln auf dem Markt und die auch eine solide Bewirtschaftung machen, die zähle ich jetzt zu gemeinwohlorientiert. 25% ist gar nicht so wenig und wir tun immer so, als gäbe es die, also wir wissen gar nicht, dass es die gibt. Und in Wien zum Beispiel sind das 50%. Und das heißt, dass in Wien der marktdominante Sektor im Wohnungswesen sind gemeinwohlorientierte Unternehmen und die bremsen auch die Entwicklung. Das ist eigentlich das Ziel.
Die Entwicklung der Mietensteigerung.
Genau. Mhm. Das ist flankiert natürlich von einer Politik und die wurde eben aufgegeben in den letzten Jahrzehnten in Deutschland.
Auch und wie treiben Sie sie in Ihrem Bezirk wieder voran?
Wir haben zunächst einmal auch analysiert, Anfang 2017 uns mit Initiativen und Expertinnen zusammengesetzt und verschiedene Studien auch angestellt, zum Beispiel zur gemeinwohlorientierten Immobilienwirtschaft. Und jetzt haben wir auch Stellen eingerichtet, die sich speziell damit beschäftigen. Wir haben natürlich das Instrument des Vorkaufsrechts, gerade in Friedrichshain-Kreuzberg, sehr intensiv vorangebracht. Da haben wir im Moment sozusagen 50% der Vorkaufsfälle in Berlin sind bei uns. Das ist nicht wenig. Wir haben im Grunde über Vorkauf und über freihändigen Ankauf eben von Akteuren des gemeinwohlorientierten Sektors, die von diesen 25% schon eine Steigerung jetzt auf 26,8% erreicht innerhalb von kurzer Zeit.
Jetzt müsste ich mal ganz kurz dazwischen gehen, weil ich glaube, das versteht gar nicht unbedingt jeder, was Sie da versucht haben jetzt darzulegen. Dazu muss man ja wissen, dieses Vorkaufsrecht gilt in milieugeschützten Gebieten. Mhm, genau. Das heißt, man legt einen Bereich fest, der einem gewissen Milieu, erklären Sie das.
Ja, also Milieuschutz ist im Grunde im Volksmund nennt man das Milieuschutz. Das sind ist eine Erhaltungssatzung, so heißt das im Baugesetzbuch, zum Schutz der Zusammensetzung der Wohnbevölkerung. Mhm. Weil man sagt, aus Gründen des Städtebaus eigentlich, das heißt, da passt es gut, wie die Bevölkerung gewachsen ist quasi über die Jahrzehnte. Und da will man nicht, dass das sozusagen sich komplett umstrukturiert. So eine demografische Frage auch. Und dann hat man die Möglichkeit, als Kommune da einzuschreiten und kann bestimmte Gebiete, für die man auch nachgewiesen hat wissenschaftlich, dass es eben diese Problematik gibt, kann man eine Satzung erlassen. Das ist also quasi einfach eine Gebietsfestlegung. Da sind im Moment im Übrigen 65% der Menschen in Friedrichshain-Kreuzberg dann schon von abgedeckt. Da kann man dann sagen, hier gilt diese Satzung, dieser sogenannte Milieuschutz. Und eingreifen kann man dann in zwei Stellen. Einmal, wenn Eigentümer ihre Häuser modernisieren wollen und dadurch dann die Miete erhöhen. Das können sie ja mit dieser sogenannten Umlage, die im Bundesrecht verankert ist, von im Moment 8%. Oder wenn Häuser verkauft werden, auch dann können wir eingreifen, nämlich über das sogenannte Vorkaufsrecht. Bei der Modernisierung ist es so, dass wir bestimmte Kriterien haben. Wir sagen, über den zeitgemäßen Standard hinaus darf nicht modernisiert werden. Das ist dann sozusagen, geht in Richtung Luxusmodernisierung. Das ist eben sehr beliebt. Das ist im Grunde eine Gelddruckmaschine. 8%, das ist quasi fast, mal ein bisschen vereinfacht gesprochen, wie 8% Zinsen. In einer Zeit von Nullzinspolitik ist das eine Gelddruckmaschine. Jetzt war es vorher 11%, jetzt wird es auf 8% gesenkt.
Also Sie haben diese Mittel, die Sie anwenden können, um eben das Milieu, um die Zusammensetzung im Bezirk zu schützen, ein Vorkaufsrecht des Bezirkes, dann sind Sie eben dann die Käufer, beziehungsweise können dann eben auch die Käufer so ein bisschen lenken, würde ich jetzt einfach mal sagen. Herr Eichner, Sie haben sich das jetzt eben angehört. Wie hört sich das für Sie an, diese Mittel, die angewendet werden, beispielsweise in Friedrichshain-Kreuzberg?
Naja, das Erste ist, es könnten einem die Tränen in die Augen schießen. Herr Schmidt hat natürlich völlig recht, dass wir einen Wohnungsmarkt brauchen mit einer pluralen Anbieterstruktur, wo wir ganz unterschiedliche Typen von Anbietern haben, private Amateurvermieter, Wohnungsgesellschaften, private selbstnutzende Eigentümer, aber eben auch gemeinwohlorientierte Unternehmen. Und dazu muss man sagen, im Jahr 1990 wurde das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz in Deutschland abgeschafft. Mhm. Und daraufhin haben der Staat, der Bund, viele Bundesländer und auch viele Kommunen und insbesondere das Land Berlin ihre eigenen Wohnungsunternehmen in großem Stil verkauft. Das Land Berlin hat so zwischen 1995 und 2005 beinahe die Hälfte der gesamten kommunalen Wohnungsbestände verkauft. Im Nachhinein muss man auch sagen, zu ausgesprochen günstigen Preisen, denn diese Bestände sind dann mehrfach gehandelt worden, sind dann bei jedem Handel im Wert gestiegen worden und das erwähnte Unternehmen, die Deutsche Wohnen hat zwei komplette Berliner Wohnungsunternehmen dann gekauft, die GEHAG und die GSW. So, das heißt, wenn wir jetzt darüber nachdenken, den gemeinnützigen Sektor wieder zu stärken, dann ist das der verzweifelte Versuch, mit sehr viel Schwierigkeiten und sehr viel Mühe ein Kind aus dem Brunnen zu holen, das man selber dort hineingeworfen hat. Übrigens muss ich auch eins dazu sagen, als Wissenschaftler, ich bin kein Politiker, ich bin auch parteilos. Es hat sich keine politische Partei bei der Privatisierungsfrage mit Ruhm bekleckert. Das waren Unionsregierungen, das waren SPD-Regierungen, die Linke hat mitgemacht und es gab auch einen grünen Oberbürgermeister in der Stadt Freiburg im Breisgau, der sein kommunales Wohnungsunternehmen privatisieren wollte, dann allerdings durch einen Volksentscheid daran gehindert wurde.
Ist es für Sie, Herr Eichner, denn ein ordentliches, gutes, anzuwendendes Mittel, das wieder rückgängig zu machen? Das hörte sich für mich eben nicht so an, weil Sie davon sprachen, ein Kind aus dem Brunnen wieder herauszuklauben. Das hört sich an, als ob sich eigentlich, ob Sie eigentlich woanders hingehen wollten, so, sinnvoller fänden.
Die kommunalen und staatlichen Wohnungsbestände und die Wohnungsgenossenschaften sind ja einfach entstanden, indem man solche Gesellschaften gegründet hat und dann gebaut hat. Und sozusagen Wohnung für Wohnung, Haus für Haus haben sich dann die Bestände aufgebaut und dann hat man sie wirklich ohne Not und auch gegen unsere Warnungen seinerzeit veräußert. Sie jetzt zurückholen zu wollen durch eine Enteignung, halte ich für ein sehr, sehr schwieriges Verfahren. Also zum einen muss man damit rechnen, es wird jahrelange, wenn nicht jahrzehntelange juristische Auseinandersetzungen darum geben. Und bis das dann endlich höchstrichterlich entschieden sein wird, werden die Menschen noch viele, viele Jahre unter der Wohnungsnot, unter dem Wohnungsmangel zu leiden haben. Das heißt, das wäre ein Instrument, das erstens viel zu lange Fristen braucht, das auch viel zu unsicher ist. Das zweite ist, egal ob jetzt eine solche Enteignung überhaupt rechtlich zulässig wäre, in jedem Fall wäre sie mit erheblichen Entschädigungszahlungen verbunden. Denn wir haben auch Artikel 14 des Grundgesetzes, der das Eigentum schützt. Und wenn wir eine Enteignung vornehmen, dann müssen wir den Enteigneten entschädigen. Und die Entschädigungen übertreffen meist den tatsächlichen Wert der zu enteignenden Sache. Also wenn jetzt jemand irgendwie ein Grundstück hat und wir müssen da eine Straße bauen und deshalb das Grundstück enteignen und er weigert sich, das Grundstück zu verkaufen, dann kann er so lange sitzen und warten, bis man ihm dann ein entsprechendes Angebot macht. Und in der gegenwärtigen Situation, wo wir zu wenig Wohnungen haben, ist es grundfalsch, öffentliche Mittel in Bestandsmaßnahmen zu lenken. Und eine Enteignung wäre ja nichts anderes als ein Eigentümerwechsel und damit eine Bestandsmaßnahme. Ebenso die Nutzung des Vorkaufsrechts, um bereits bestehende Wohnungen zu kaufen, ist auch eine Bestandsmaßnahme. Das knappe öffentliche Geld, was wir haben, sollten wir stattdessen nutzen, den Bau neuer Wohnungen zu fördern. Denn nur der Bau neuer Wohnungen vergrößert das Wohnungsangebot, senkt die Konkurrenz der Mietinteressenten am Wohnungsmarkt und wird dazu führen, dass die Mieten auch wieder sinken. Dafür gibt es übrigens auch Beispiele. Ich sitze hier mehr oder weniger zufällig, weil das Studio heute gerade geöffnet hatte, in der Stadt Dortmund. Die Stadt Dortmund hat eine sehr offensive Baulandausweisung betrieben, hat es dadurch auch geschafft, Grundstückspreise zu senken, Hauspreise zu senken, Herstellungskosten zu senken und letztlich auch Mietpreise zu senken.
Also es gibt tatsächlich Beispiele, die Volker Eichner auf jeden Fall für positiv hält. Hier bei mir sitzt außerdem noch Baustadtrat Florian Schmidt und Sie, unsere Hörer, beteiligen sich an dieser Sendung unter der 0800 2254 2254 zum Thema Wohnungspolitik, Wohnungsnot. Soll der Staat es richten? Wie soll er es richten eventuell? Und jetzt habe ich am Telefon Paul Weiler. Schönen guten Morgen, Herr Weiler. Sie rufen aus Bonn an.
Ja, aus der Nähe von Bonn, eher Bad Honnef, nördliches Rheinland-Pfalz genauer gesagt. Ja, ich bin Vermieter von mehreren Wohnungen, auch in Köln, insgesamt 17 Wohnungen, also einer der armen Multimillionäre, sage ich mal, hier in Deutschland.
Die armen Multimillionäre?
Wie bitte?
Die armen Multimillionäre?
Ja, ich sag ja, im Prinzip, wenn ich aufrechne, was ich als Eigentum alles habe, dann gehöre ich zu den armen Multimillionären. Mhm. Ja, wo ich sage, okay, 2,5 Millionen, das ist jetzt nicht gerade sehr viel. Ja, da überpoppen mich doch einige in dem Bereich. Aber auf, zum anderen bin ich aber auch, was ich viel wichtiger nehme, Bundesvorsitzende der Aufstehenden Partei. Ja, die Aufstehende Partei, die gibt's. Insofern spreche ich also auch für die Anhänger. Immerhin haben wir über 20.000 Follower in Facebook, Instagram, Twitter, Google und so weiter und so fort. Und wir stellen uns klar an der Seite an diejenigen, die sagen, nee, Enteignungen, Volksentscheid kommt der jetzt, um zu sagen, nee, das wollen wir, das müssen wir herbeiführen, um eben auch die Inflation dementsprechend zu stoppen. Als Vermieter bin ich natürlich jetzt hier gezwungen, wenn ich eine Wohnung in Köln vermiete, gucke ich nach Berlin, da steigen die Preise immens, schaue nach München, Hamburg, überall auf der Welt steigen die Preise immens, weil da auch ja die Mafia-Fondsgesellschaften und so weiter werkeln. Mhm. Ne, dazu möchte ich also auch die Deutsche Wohnen und auch Vonovia einbeziehen. Wenn ich da sehe, der Chef, der Vorstandsvorsitzende guckt dann herein, ja, ich verdiene so um die 5 Millionen Euro.
Ja. Herr Weiler, bleiben wir mal bei Ihnen, weil man hat ja, also ich weiß nicht, wie viele Vermieter hier noch anrufen werden. Bleiben wir mal bei Ihnen, weil Sie sich ja offenbar als Vermieter absetzen wollen von anderen Vermietern.
Ja. Ich versuche am unteren Level zu bleiben. Mhm. Ja, also wir vermieten jetzt Wohnungen um die 7,50 Euro, 8 Euro pro Quadratmeter in Köln. Das ist schon ein hoher Preis, wie ich meine, wo ich sage, das geht leider in diese Inflationsrichtung, die uns alle schaden wird in allen Bereichen. Jetzt nicht nur, was das Mieten und Wohnen betrifft, mhm. aber so gibt es natürlich riesen Kaufkraftverluste, was ja leider in den Mainstream-Medien nie ausdiskutiert wird. Darum bin ich ja froh, dass ich überhaupt mal dieses Thema Inflation auch mal hier reinbringen kann.
Wenn ich Sie,
und ich als gemeinnützig tätiger, einmal auch Vorsitzender der Aufstehenpartei und auch in anderen Organisationen, die ich drin bin, versuche natürlich am unteren Level zu bleiben, um halt auch zu sagen, nee, ich will jetzt nicht hier noch mehr reicher werden und superreich und so weiter. Dazu habe ich eigentlich keine Lust. Ich möchte eigentlich in dem Fall bleiben, aber wenn man dies nicht tut, dann muss man sagen, übersteigen die Kosten. Die Sanierungskosten sind auch immens, wenn wir eine Wohnung gemacht haben. Ich habe selber Hand angelegt jetzt bei einer Wohnung, wo ich gesagt habe, wenn ich da jetzt Aufträge rausgegeben habe an Firmen, das hätte 15.000 Euro für jetzt eine Wohnung gekostet. So habe ich selber meine Pendelhubstichsäge genommen und habe das für 3.000 Euro hinbekommen, ja, obwohl schon der Einkaufspreis dieser Materialien ja auch immens ist. Aber auch was wichtig ist, möchte ich auch sagen, Berlin, diese Affinität und so, es gibt sehr, sehr viele schöne Wohnungen und Häuser auf dem Land. Ich wohne auf dem Land. Ja. Und wenn ich da sehe, in der Nähe von Dortmund, am liebsten würde ich die ganzen Häuser auch aufkaufen, wenn ich genug Geld hätte. Aber mein Geld stecke ich in die Aufstehenpartei rein, sage ich mal. Da werden Häuser abgerissen, die mal gerade 40 oder 30, 40 Jahre alt sind.
Herr Weiler, ich würde Sie gerne noch ganz kurz zu einer Sache fragen. Ja. Sie sind selber Hausbesitzer oder Wohnungsbesitzer und für die Enteignung. Das sehen Sie aber nicht als Widerspruch. Sie haben keine Sorge um Ihre eigenen Besitzungen?
Nee. Wenn ich sage, das System, das politische System ist auch wieder so ausgelegt, ne, ich bin jetzt auch in Kontakt mit Paula Schwarz, eine Multimilliardärin, also ein ganz anderes Level als das, was ich habe. Die hat ja gestern Herrn Obama getroffen. Ja, die sagt ja auch, ja, diejenigen, die erben, Erbschaftssteuer und so weiter, wir müssen soziale Gerechtigkeit wieder ganz auf ein anderes Level bringen. Ja, dann bin ich auch dafür. Dann sage ich, okay, dann bin ich auch in einem Airbag-System drin, wo ich sage, ich kann dann auch Verwalter werden, also quasi angestellt bei mir selber, ne, um zu sagen, ich kann ja Häuser verwalten und dementsprechend auch Vordermann bringen, Hausmeister und so weiter. Wenn ich dafür eine gute Vergütung bekomme, ja, dann sage ich, okay, im Alter bekomme ich dann auch meine wirklich abgesicherte Rente.
Darf ich mal Herrn Weiler eine Frage stellen?
Bitte?
Darf ich Ihnen eine Frage stellen, Herr Weiler?
Klar doch.
Sie haben ja 17 Wohneinheiten.
Richtig.
Und Köln ist ja nun auch eine Stadt, die unter Wohnungsmangel leidet.
Richtig.
Wie können wir Sie denn motivieren, jetzt vielleicht noch 2 oder 3 Wohnungen zusätzlich zu bauen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ehrlich gesagt, ich habe ja Dachgeschoss. Da habe ich mir etwas auch klein selber persönlich dahingesetzt. Aber da gibt es ja auch die Gesetzgebung der Stadt Köln, um zu sagen, oh, da muss eine riesen Wärmedämmung jetzt reingesetzt werden, oben im Dachgeschoss. Und das wären jetzt 3 Wohnungen, die ich quasi da reinbauen könnte, wo aber die Auflagen der Stadt auch sehr schwierig sind, dass ich sage, nee, da sind die Kosten so hoch und die Auflagen dieser Gesetzgebung, dieser Antragstellung so hoch, dass ich es nicht machen werde, weil ich dann, ich sag ja, armer Multimillionär, ja quasi dann in Kreditebene reinkommen will und dann wäre ich ja irgendwie von Bankenmafia oder so abhängig und dann wird es mit mir bergab gehen, sehr schnell.
Das heißt, da steht eine Verordnung gegen den von Ihnen geäußerten Wunsch, eigentlich bauen zu wollen, Wohnraum schaffen zu wollen, Herr Weiler. Dankeschön. Dankeschön, dass Sie diesen Punkt mal eingebracht haben. Ich glaube, Herr Eichner, einen Punkt, auf den Sie auch großen Wert legen, dass eben gerade Bauen eigentlich verhindert wird durch verschiedenste Auflagen, die gemacht werden.
Ja, das ist in der Tat der Fall. Also das ist jetzt kein Einzelbeispiel, was Herr Weiler berichtet hat. Bei ihm ging es um Dachgeschossausbau. Wir stellen immer wieder fest, dass wir das Bauen inzwischen sehr, sehr stark reguliert haben. Das fängt an mit der Ausweisung von Bauland. Die Kommunen weisen viel zu wenig Bauland aus. Das führt eben auch dazu, dass es zu wenig Grundstücke gibt und dass die Grundstückspreise steigen. Wir haben in Städten wie Düsseldorf oder auch Köln inzwischen über 1000 Euro pro Quadratmeter Grundstückspreise. Da kann man überhaupt nicht mehr preisgünstig bauen, wenn man schon so viel Geld für das Grundstück zahlt. Und dann haben wir natürlich einen Rattenschwanz von regulativen Auflagen. Es fängt an mit der Ausweisung von Stellplätzen. Teilweise müssen Ersatzpflanzungen von Bäumen vorgenommen werden. Es muss teilweise barrierefrei gebaut werden. Wir haben die Energieeinsparverordnung im Interesse des Klimawandels.
Aber es sind ja auch alles Dinge, die notwendig sind. Wir sind tatsächlich, also gerade Sie haben den Klimawandel, den Klimaschutz angesprochen. Wo würden Sie denn sagen oder an welcher Stelle muss denn dann, sollte denn Ihrer Meinung nach davon dann von bestimmten Auflagen abgesehen werden?
Man muss dazu sagen, diese Regulierungen, die kommen ja von Bund, von Ländern und von Gemeinden und summieren sich dann für den einzelnen Bauherrn. Diese Regulierungen sind ja eigentlich erlassen worden in einer Zeit, wo die Wohnungsmärkte einigermaßen ausgeglichen waren. Und da hat kein Mensch dran gedacht, dass das Bauen dadurch ja verteuert wird, weil man gesagt hat, ach, wir haben ja sowieso genug Wohnungen. Seit 7, 8 Jahren, also eigentlich genauer gesagt seit dem Jahr 2009, hat sich das verändert. Die Wohnungsmärkte haben sich verengt, nicht überall in Deutschland, aber in diesen sogenannten Schwarmstädten, wo alle hinziehen. Und da muss man jetzt wirklich mal darüber nachdenken, ob man nicht wieder die ein oder andere regulative Maßnahme ein bisschen zurückfährt, um das Bauen kostengünstiger zu machen. Und wenn man sagt, das ist uns jetzt so wichtig, der Klimaschutz ist uns so wichtig, dann muss der Staat eben reingehen und muss mit Steuermitteln diese Differenz erstatten. Das heißt, wenn der Staat sagt, es gibt ein öffentliches Interesse am Klimaschutz und wir wollen, dass Häuser besser gedämmt werden, dass auch Altbauten modernisiert werden mit 18 cm Dämmung drauf, dann muss auch der Staat sagen, dann muss eben aus öffentlichen Mitteln ein Teil dieser Kosten bezahlt werden, damit sie nicht bei den Mietern landen. Denn letztlich landen sie bei den Mietern.
Herr Schmidt, wie ist Ihre Meinung dazu, wenn Sie diese Diskussion hören?
Ja, das ist ein Aspekt, der sicherlich nicht unwichtig ist. Das sehe ich auch so. Allerdings ist das nicht die Lösung. Jetzt müsste ich eigentlich dann auf ein anderes Thema umschwenken, was eben die Lösung zumindest, was die Baukosten betrifft und die Baubeschleunigung. Ja,
dann, Herr Schmidt, Sie haben eben gerade das Thema nochmal angesprochen, Baukosten reduzieren. Es geht Ihnen nicht darum, jetzt an Verordnungen zu drehen, sondern wie würden Sie Baukosten reduzieren wollen?
Also man kann auch an den Verordnungen drehen, aber ich sage, das ist nicht der Hauptpunkt. Ich denke, dass, was schon angesprochen wurde, ist, die Wohngemeinnützigkeit wurde abgeschafft in den 90ern. Und das war ein ganz großer Fehler. Wenn man die wieder einführen würde, dann würde man im Grunde das ganze Bauen, wenn es denn gemeinnützig ist, also bezahlbare Mieten, dabei rauskommen, von Steuern stark entlasten. Das würde zu einer großen Reduktion führen können. Gleichzeitig
bei Baukosten sehr stark von Steuern hochgetrieben werden.
Genau. Gleichzeitig würde es natürlich auch weiterhin darum gehen, dass wirklich auch es Zuschüsse gibt, Bauzuschüsse oder Ähnliches, sodass man sogar im Bauen dann irgendwann auf, sagen wir mal, die bezahlbaren Mieten schon kommt, die man sich wünscht. Und gleichzeitig haben wir das Problem, im Moment können ja aufgrund der rechtlichen Rahmenbedingungen oft nur im geringen Maße überhaupt bezahlbares Wohnen quasi in große Bauprojekte eingefügt werden. Da haben wir dann so mietpreisgebundene Anteile von vielleicht 20-30%, die dann aber nach 20 Jahren auch wieder auslaufen. Genau das würde durch die Gemeinnützigkeit auch abgeschafft. Es würde dauerhaft dann quasi gemeinwohlorientiert und bezahlbar bleiben. Und wir haben noch das andere Problem, große Projekte, da brauchen wir planungsrechtlich immer sogenannte B-Plan-Verfahren. Das sind Prozesse, die ziehen sich über 2-3 Jahre hin, wenn man schnell ist. Und die hängen meistens, also ist das gesetzlich geregelt, auch von der Zustimmung der lokalen Parlamente ab. Das ist, finde ich, auch sehr richtig. Das ist Demokratie. Wenn aber Bevölkerungen, die diese Projekte beobachten, die meistens sehr intensiv beobachtet werden, nicht sehen, dass diese Projekte wirklich für die Menschen gemacht werden, sondern dass es eher so eine Art Kapitalmaschine ist und dass da quasi zwischen Politik und Investoren sowas ausgeklüngelt wird, dann steigt der Widerstand. Dann werden diese Projekte, weil ja nun mal auch öfters Wahlen anstehen, dann werden die in den Parlamenten oft verzögert und kommen nicht durch und da entstehen große Debatten, alles richtig. Deshalb brauchen wir Großprojekte, wenn es um Quartiere geht, ja, die wirklich für eine solidarische Stadt stehen. Es ist alles nicht so einfach, ja, das kann man sagen, aber wir können zum Beispiel in Berlin feststellen, wir haben jetzt mehrere Großprojekte und wir arbeiten dann mit landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, aber auch mit Genossenschaften zusammen oder auch zum Beispiel mit dem Mietshäuser-Syndikat. Das heißt, die Menschen merken, okay, das ist nicht irgendwie so ein Tanker, ein staatlicher oder ein privater Tanker, ein Konzern, der da ankommt und sagt, wir bauen jetzt euch mal die Stadt hin und ihr dürft ein bisschen mitsprechen und es im schlimmsten Fall verzögern, sondern die Stadt wird gemeinsam gebaut. Das ist eine Sache, die auch zum Gemeinwohl dazugehört.
Ich würde jetzt gerne Birgit Varias begrüßen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Varias, Sie wollen sich zum Thema Wohnungsnot, Wohnungspolitik äußern. Was ist Ihre Meinung?
Na, ich würde gerne mal eine Antwort auf eine Frage erhalten, die mich immer bewegt sozusagen. Es gibt das Argument, wenn viel Wohnungen gebaut werden, dann würden auch irgendwann die Mieten stabilisiert werden und sogar sinken, sagen manche. Also ich beziehe mich jetzt auch auf Berlin, ich komme aus Berlin und ich möchte gerne wissen, wie viele Wohnungen müssen gebaut werden, damit die Mieten tatsächlich stabilisiert werden oder gar wieder sinken. Mhm. Und zwar unter Berücksichtigung natürlich davon, dass ja auch sehr viele Menschen zuziehen jetzt nach Berlin. Also die genauen Zahlen weiß ich natürlich jetzt nicht, das wissen sicher Ihre Diskutanten besser.
Frau Varias, die Frage gebe ich gleich mal weiter. Herr Eichener, ist das, kann man das aus der Forschung, aus der Wissenschaft auch beantworten tatsächlich? Wie viele Wohnungen müssten gebaut werden, um Mieten zu stabilisieren? Dankeschön, Frau Varias, für Ihre Frage.
Danke.
Ja, also da gibt es tatsächlich Untersuchungen. Wir können das jetzt hier nicht für jede einzelne Stadt in Deutschland beantworten, aber es gibt eine Grundregel, eine Faustregel. Die Faustformel lautet, wir müssten unsere Wohnungsbauleistungen gegenüber dem heutigen Niveau verdoppeln. In etwa verdoppeln, damit wir Schritt halten mit dem Wachstum der Nachfrage in diesen sehr begehrten Städten. Dass in Berlin diese Wohnungsnot aufgelaufen ist, ist natürlich auch ein bisschen der Fluch der Hauptstadt. Dadurch, dass Berlin Hauptstadt wurde, hat Berlin natürlich sehr, sehr viel Bevölkerung angezogen und auch sehr viele Menschen, die wirklich gut bezahlt werden. Die arbeiten in Ministerien, die arbeiten in Verbänden, die arbeiten in Unternehmen und die sind natürlich auch in der Lage, dort, wo sie wohnen wollen, ich sag mal in diesen Szene-Kiezen, sehr hohe Mieten zu bieten. Und die, ich sage jetzt mal, Normalverdiener, die früher da gewohnt haben, die haben dann das Problem, dass sie da nicht mehr mithalten können. Und das würde natürlich abgemildert, wenn wir qualitativ hochwertige Neubauwohnungen bauen würden. Und Berlin hat auch Flächen, die es dafür nutzen konnte. Ich sage nur das Tempelhofer Feld. Aber die Berliner haben sich nun mal entschlossen, dort keinen Neubau zu betreiben. Und ich sage mal, jetzt müssen sie unter den Konsequenzen leiden.
Das klingt ja fast ein bisschen hämisch. Herr Schmidt, Sie haben eben den Kopf geschüttelt bei der Aussage verdoppeln den Wohnungsbestand.
Ja, also das ist so ein bisschen eine Ausweichantwort, finde ich. Weil wenn man jetzt sich anschaut, wir haben 2 Millionen Wohnungen und wir würden jetzt wirklich sagen wollen, es muss sich was entspannen, dann würde ich mal sagen, dann bräuchten wir mindestens, ja, wahrscheinlich bräuchten wir langfristig 500.000 neue Wohnungen und davon, je nachdem, wie wir den Bestand unter Kontrolle kriegen, also den schützen können, müssten eigentlich auch mindestens die Hälfte oder wenn nicht mehr auch wirklich bezahlbar sein. Und an dieser Zahl merken Sie schon, dass wir da gar nicht hinterherkommen können, selbst wenn wir jetzt die aktuellen Bauproduktionszahlen quasi verdoppeln. Das heißt, in der Zwischenzeit, ja, wo man wirklich diese Bauoffensive in Gang bringt, muss der Bestand massiv geschützt werden, denn sonst ist, sagen wir mal, die europäische Stadt, in der Menschen verschiedener Milieus und Einkommensgruppen aneinander und miteinander leben, zerstört, ist weg und es ist eine Art Sozialdarwinismus um die schönsten Wohnlagen und um die Innenstadt. Und das will, glaube ich, niemand.
Ich begrüße am Telefon jetzt Klaus Schmidt. Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Ihre,
Wohnen, ja, genau. Ja, Wohnen for Future. Die Greta Thunberg, die weist uns darauf hin, dass wir eben jetzt in einem Paradigmenwechsel leben. Und dieser Paradigmenwechsel gilt auch für die Stadt. Wir haben schon vor 30 Jahren eben jetzt die autofreie Innenstadt versucht, eben jetzt umzusetzen, mit keinem Erfolg. Das können wir jetzt tun. Wir können jetzt die Autos rausschmeißen aus der Innenstadt und dafür Wohnungen bauen. Wir haben immens viel Garagen in der Innenstadt. Die können wir umbauen in Wohnungen. Und jetzt die Frage, wer braucht die Wohnungen? Das sind Studenten, das sind Rentner, das sind Singles, das sind aber auch Familien. Und da gibt's eben jetzt eine Möglichkeit, den Wohnraum so zu verdichten, dass das eben jetzt auch vom Sozialen her ein Fortschritt wäre. Nämlich, es gibt diese Wohngemeinschaften. Und da könnten wir aus dem Wohnraum, der eben jetzt da frei wird, wenn die Autos aus der Innenstadt raus sind, also Elektromobilität, finde ich den falschen Weg. Wir brauchen andere Möglichkeiten. Wir haben da die E-Roller, da ist jetzt der Streit eben jetzt, wo fahren die eigentlich, auf dem Gehweg, auf dem Fahrradweg, auf der Straße. Auch das muss dann eben jetzt, kann dann eingeplant werden in die neue Stadtplanung. Mhm. Und wir hätten dann die Möglichkeit eben jetzt nicht den wenigen Naturraum noch zu verbauen, sondern eben jetzt tatsächlich eben Vorhandenes schon umzuwidmen. Und das war es eigentlich gewesen.
Herr Schmidt, vielen Dank. Viele Ideen, Wohnen for Future, verdichten Garagen und Straßen zu Häusern und Wohnungen, habe ich mir notiert. Das werden wir hier noch so ein bisschen vertiefen. Dankeschön für Ihren Anruf. Herr Schmidt hatte ja so einige Ideen, Herr Eichner. Wohnen for Future, verdichten der Stadt. Was sagen Sie dazu?
Ja, das war ein ganz wichtiger Beitrag, weil er zeigt, dass Wohnen, Stadtentwicklung auch mit Mobilitätspolitik zusammenhängen. Tatsächlich unsere Städte und nicht nur die deutschen Städte, im Ausland ist das teilweise noch extremer, ersticken am Verkehr, am Individualverkehr. Und wir müssen uns von der Vorstellung verabschieden, dass jeder Stadtwohner ein eigenes Auto besitzt, das er vielleicht eine Stunde am Tag nutzt und das ansonsten wertvolle Fläche beansprucht. Mhm. Da brauchen wir andere Mobilitätskonzepte. Berlin ist ein schönes Beispiel. Da gibt es nämlich ein Unternehmen, das nennt sich Door2Door, die haben ein Mobilitätskonzept entwickelt, das mit Sammeltaxis operiert. Das heißt, wir haben ja ganz viele Fahrten, die immer in die gleiche Richtung gehen, also von einem Stadtteil in die Innenstadt und zurück. Und da schließen sich verschiedene Menschen zusammen. Und statt 6 Autos haben wir dann nur noch ein Auto, was fährt. Das wäre zum Beispiel eine Lösung. Insbesondere wäre das auch eine Lösung für die Stellplatzproblematik. Mhm. Wenn Sie heute in Frankfurt am Main in der Innenstadt eine Wohnung bauen wollen, müssen Sie einen Tiefgaragenplatz bauen, der kostet 150.000 Euro. Das heißt, Sie können die Wohnung überhaupt nicht mehr bezahlen, weil Sie den Stellplatz nicht finanzieren können, es sei denn, Sie bauen eine Luxuswohnung. So, das heißt, wir brauchen andere Mobilitätskonzepte, aber auch da brauchen wir jetzt irgendwie so ein Durchstarten. Wir brauchen eine Entschlossenheit. Mhm. Dafür brauchen wir auch Gesetzesänderungen. Wir müssen das Nahverkehrsgesetz ändern. Wir müssen auch hier politische Initiativen starten, damit wir zu dieser kompakten Stadt kommen. Und zur kompakten Stadt gehört dann auch in der Tat, dass wir die Stadt dicht bebauen. Das wollen natürlich auch viele Städte nicht. Die sagen, die Leute sollen lieber ins Umland ziehen und sollen dann pendeln, weil wir keine weiteren Flächen in der Stadt mehr opfern wollen für die Bebauung.
Herr Leeb ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Leeb.
Ja, guten Morgen. Es ist ja sehr schön, in die Runde hineinzukommen. Hallo.
Hallo.
Ich hätte das gern etwas grundsätzlicher angefasst. Wir haben jetzt 100 Jahre im Bauhaus und tun wir auch auf Ihrem Sender.
Wir feiern es mit, ja. Mhm.
Genau. Und sehr interessant, wenn man also sieht, jetzt seid ihr kürzlich bis tiefer hinein in die Geschichte gekommen, also über diese 100 Jahre hinaus.
Aber lassen Sie uns mal über die Gegenwart sprechen.
Genau. Und wo der Punkt ist, damit man nicht alle schuldig sprechen, in den 30er Jahren, als das hier aus Deutschland verschwinden musste, seither ist auch nichts mehr passiert. Das heißt, wir bauen 100 Jahre den gleichen Schrott, ohne die geringste innere Entwicklung. Wir bauen also ohne Ende tote Masse. Und die Dämmung, die wir da besprechen, das ist im Prinzip Sondermüll. Das heißt, da ist eine grundlegende intellektuelle Geschichte. Das ist wie mit dem Glyphosat oder den dreckigen Autos. Warum können unsere Leute sowas machen? Kapitalist ist dumm, der versteht gar nichts, der kann nur Kohle machen.
Dem was würden also Sie sich denn egal, wünschen, Herr Leeb? Was würden Sie sich denn wünschen?
Ich würde mir wünschen, dass wir uns also infrastrukturell über die Dinge Gedanken machen. Ich bin hier im Raum Berlin-Brandenburg. Berlin hat Zuzug, Brandenburg hinterm Speckgürtel dirrt aus. Mhm. Da ist es also eine Frage des Verkehrs, die Leute in kürzester Zeit hin und her zu bringen. Unsere trotteligen Grünen haben damals die aufgeständerten Züge von Siemens verhindert. Die werden jetzt in China gebaut. Die waren etwas wie die Landschaft, da konnte man drunter ackern. Sozusagen, es sind überall grundlegende Fragen, aber das Entscheidende ist, wir bauen tote Masse. Alles, was wir schöpfen, ist tot. Und hier müssen wir ansetzen, um die Sachen zu regulieren. Nebenbei haben wir im Osten jetzt die Hälfte abgerissen nach der Wende und wir reißen immer noch ab. Das fehlt an jeder Ecke. Der mindeste Verstand ist nicht gegeben. Ich kenne da so eine Seite, lebland.de. Da wird es mal versucht, anders zu sehen. Uns fehlt der Humor und die geistige Freiheit, sozusagen damit umzugehen. Das hat mit Baukosten, mit Mieten und. Das sind alles nur relativ unbedeutende Folgeerscheinungen. Wenn ich auf einen Quadratmeter baue, produziere, Leben produziere, Grünmasse, Biomasse, dann ist es eine völlig andere Stoffwechselgeschichte. Und da müssen wir hinein. Alles, was wir jetzt reden, ist richtig und wichtig. Das kam wunderbar mit den Garagen und.
Aber Ihnen noch
aber
nicht groß genug. Dankeschön.
Wir leben im Schrott.
Danke. Herr Leeb, das ist angekommen. Dankeschön. Einen Punkt hat Herr Leeb ja eben angesprochen, die Zersiedelung. Also kurz, wenn wir hier bei Berlin bleiben, kurz hinterm Speckgürtel, das ist in anderen Großstädten, verhält sich das ähnlich. Dieses völlige Auseinanderdriften von der Innenstadt und der Überbelegung und dann weiter draußen ist eigentlich Wohnraum zu bekommen. Herr Schmidt, wie kann man das in den Griff kriegen?
Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum zu sagen, beides ist notwendig. Auf der einen Seite in der Stadt verdichten, denn dort ist schon die Infrastruktur, also Teile der Infrastruktur, der Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel, gegeben. Und auf der anderen Seite auch in dem Außenstadtbereich, da wo eben es noch größere Freiflächen gibt, regelrecht neue Quartiere, Stadtteile zu bauen. Und es gibt da keinen Königsweg. Allerdings ist es eben sehr schwierig, dass bis man eine S-Bahn hingebaut hat zu einem neuen Quartier, das dauert sehr viel länger, als das Quartier zu bauen. Und diese Ungleichzeitigkeit, mit der muss man dann eben leben.
Herr Eichener?
Ja, also wir haben manchmal eine etwas paradoxe Logik. Wir sagen, wir wollen in den Städten kein Bauland mehr ausweisen, weil wir Grünflächen erhalten wollen. Dadurch verteuern wir das Bauland und wir treiben die Menschen in die Umlandgemeinden, die dann pendeln. Und die ökologische Gesamtbilanz von Zersiedelung und Pendeln ist dann negativer, als wenn wir die Stadt verdichtet hätten.
Also das heißt, da kommt man, Sie wollten gerade etwas ändern.
Ja, wie gesagt, also man kann das so sehen, aber wir werden nicht drum herum kommen. Wir sind zumindest in den Metropolregionen darauf angewiesen, dass die Leute sich bewegen können. Und der Punkt ist wirklich eher das Thema Auto. Da hatten Sie ja auch schon einen Stichpunkt gesagt mit so innovativen Modellen. Also man müsste im Grunde sagen, obwohl es jetzt wehtut, ja, man müsste eigentlich verbieten, dass eine Person allein in einem Auto überhaupt fahren darf. Nur Ausnahmen, wenn es wirklich nicht anders geht. Und diese Frage, also wie wir eigentlich den Verkehr wirklich auf ökologisch umstellen und letztlich die Städte damit zukunftsfähig machen, die ist absolut zentral. Wir haben zum Beispiel im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg eine Initiative, die sagt, ein ganzer Kiez komplett autofrei. Da gehen wir einfach mal voran und gucken, wie sich das entwickelt.
Auf jeden Fall sieht man, die Wohnungsfrage kann man eben nicht so eng stellen, so wie es jetzt unser Hörer eben ja auch schon ausgeweitet hat. Eine E-Mail hat mich erreicht aus Dresden von Lutz Werner, der schreibt, in Dresden gibt es keinen Wohnungsmangel, Ausrufezeichen. Es gibt massive und stetig anwachsende Leerstände infolge von Mieten, die für ca. 70% der Menschen unbezahlbar sind und immer unbezahlbarer werden. Der Wohnungsneubau auf Teufel komm raus durch sogenannte Investoren ist nur noch eine Wertanlage für Großvermieter, schreibt Herr Werner. Es ist ein Märchen, dass unter diesen Bedingungen die Mieten durch Privatneubau sinken. Heute wird in Dresden ab 14 Uhr auf dem Postplatz gegen Mietwucher protestiert vor leerstehenden Neubauten. Und interessant auch Hermann Qualler, der uns geschrieben hat. Ich bin lange genug Vermieter, schreibt er, um gelernt zu haben, dass es auch eine lohnenswerte soziale Aufgabe ist, sich um seine Mieter zu kümmern. Ich bin Vermieter von insgesamt 7 Wohnungen und mein Interesse ist es, möglichst langfristige Mieter zu haben, die ein Interesse haben, pfleglich mit der Wohnung umzugehen. Sie zu finden ist gar nicht so einfach und wenn ich passende Mieter gefunden habe, schreibt Herr Qualler, dann vermeide ich Maßnahmen, die diese Mieter vergraulen könnten. Die Enteignung und Vergesellschaftung ist eine Lösung, meint er, denn die Probleme kommen der bis an die Grenze gehenden Mieten werden von den Wohnungsbaugesellschaften her maximiert, die auf Rendite angewiesen sind, beziehungsweise die erfahren wollen. Das sind 2 Stimmen, die uns per E-Mail erreicht haben. Und jetzt begrüße ich am Telefon Carsten Uhlich. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Herr Uhlich, Ihr Gedanke zum Thema Wohnungsnot.
Also ich vermisse ein verträgliches Wachstum im Wohnungsbau. Das heißt, die Anbindung des Umlands. Es gab es schon mal einen kurzen Kommentar dazu. Ich bin jetzt gerade aus Hamburg ins Umland gezogen, weil wir in Hamburg keine Wohnung gefunden haben, die bezahlbar ist. Und wenn wir das Umland vernünftig anbinden würden mit einer zweiten S-Bahn-Verbindung oder mit einem, wie es in Berlin eine Ringbahn-Verbindung gibt, würden wir automatisch vielen Bewohnern die Möglichkeit geben, ins Umland zu ziehen, nicht mit dem Auto in die Stadt zu fahren, weil sie ja da arbeiten. Und gleichzeitig gibt es im Umland, ich meine Brandenburg, das Beispiel, ist nur 1 Stunde von Berlin entfernt. In London, eine Großstadt wächst nun mal, wenn wir das Umland anbinden würden an die Stadt, dann könnte eine Stadt auch verträglich wachsen und selbst die Wohnungsbaupolitik müsste nicht die Hinterhöfe zubauen, sondern könnte verträglichen Wohnungsbau schaffen und somit auch ein verträgliches Wachstum in der Stadt. Ich verstehe nicht, dass da überhaupt keine politischen Bewegungen sind, eine S-Bahn-Verbindung ins Umland zum Beispiel zu bauen. Das kann nicht so teuer sein wie die Förderung von Hinterhofsbebauung, die wir eigentlich in den 50er, 60er Jahren abgeschafft haben, zum Thema Brandschutz und zum Thema auch verträgliches Wohnen. Ich meine, wer möchte in Hinterhof wohnen, diese Thema enge Bebauung und den Nachbarn von Küche zu Küche schauen? Das verstehe ich in der Runde nicht.
Also. Herr Ulich, ich gebe Ihre Frage mal an Herrn Schmidt weiter, ja, der sich hier auch schon regt.
Also da muss ich jetzt auch als natürlich ein Baustadtrat, der für einen, sagen wir mal, ich will jetzt nicht sagen Hinterhofbezirk, aber einen Bezirk, der sehr viele Hinterhöfe und so weiter hat, etwas zu sagen. Also bei uns werden Hinterhöfe in der Regel überhaupt nicht mehr zugebaut, sondern es gibt eben auch noch teilweise Brachen, wo vorher Industrie war oder anderes, wo wir jetzt noch größere Entwicklungen haben oder auch schlicht Baulücken. Aber da kann ich sozusagen Ihnen nur zustimmen. Und was die S-Bahn betrifft, in Berlin zumindest, die sprechen wahrscheinlich gerade eher über Hamburg, in Berlin gibt es diese Planung natürlich auf Senatsebene, wie die S-Bahnen im Verbund auch mit Brandenburg ausgebaut werden. Aber es ist wirklich ein planungsrechtlich und auch technisch ein unglaublich langwieriges Verfahren. Also ich sage mal, 10 Jahre dauert so etwas, ob man eine S-Bahn, eine Tram oder sonst was baut oder eine Brücke über einen Fluss. Das sind einfach Infrastrukturmaßnahmen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist diese Ungleichzeitigkeit vorhin, von der ich vorhin schon sprach. Die muss man in Kauf nehmen. Insofern stimme ich Ihnen aber da durchaus zu. Es braucht einerseits eine Verdichtung, wo es geht, und andererseits auch eine Dezentralisierung von Stadt. Heißt aber eben auch zum Beispiel, dass wir als Friedrichshain-Kreuzberg, ich sage mal, ich würde gerne Brandenburg beraten, dass auch dort ganz attraktive Standorte entstehen, so wie bei uns, wo eben Kulturangebote es gibt, wo auch ja alle Menschen hinwollen, die Studenten, wer auch immer nach Berlin kommt, dass er eigentlich sagt, ey Mensch, da könnte ich auch wohnen. Dafür braucht man aber auch diese Methoden, diese Planungsmethoden, die anders sind, als ein Investor kommt und holzt da irgendwie mal 500, 600 Wohnungen hin. Das ist dann halt für die Leute, die es gar nicht anders können, die gehen dann da auch hin, aber es ist eben nicht eine Urbanität.
Herr Ulich, danke schön für Ihren Anruf hier. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich Frau Angerer am Telefon. Frau Angerer, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Sie rufen aus Freiburg an. Wie ist Ihre Wohnsituation?
Also bei mir persönlich bin ich gerade zufrieden. Ich wohne mit meinem Partner zusammen in etwa 70 Quadratmeter, 3 Zimmer plus Küche plus Bad. Das ist für uns, für unsere derzeitige Lebenssituation völlig in Ordnung. Es ist schon so, dass die Wohnungsmarktsituation sehr angespannt ist in Freiburg. Also ein guter Freund von mir möchte gerne mit seiner Partnerin zusammenziehen und die suchen seit einem halben Jahr in Freiburg. Die haben eine kleine Limitierung, weil er in Basel arbeitet, muss er relativ nah zum Bahnhof wohnen. Also relativ nah heißt, mit dem Fahrrad soll der Bahnhof in 15 Minuten erreichbar sein. Und genau, aber anscheinend mit diesem einen Kriterium ist das schon so schwierig. Ja. Ich habe folgende Frage in die Sendung.
Ja.
An die Diskussionspartner. Sind Sie noch da?
Ja. Okay. Ja.
Für wie wahrscheinlich oder für wie viel Potenzial, denken Sie, steckt in dieser Idee der Umverteilung? Also ich will das mal, Umverteilung von Wohnraum, ich will das mal konkreter machen an einem Beispiel. Ich stelle mir vor, eine ältere Frau, sagen wir mal 70 Jahre alt, wohnt allein in einem Haus mit 5 Zimmern plus Garten. Und die Kinder sind schon ausgezogen, der Mann ist gestorben. Jetzt frage ich mich, braucht diese Frau wirklich diesen ganzen Wohnraum? Weil also über mir und nochmal ein Stockwerk über mir drängen sich dann die Familie mit 2 kleinen Kindern in eine 3-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmetern. Ich weiß, das ist nicht ganz einfach, aber gibt es da wirklich ernsthafte Überlegungen, dass man das staatlich fördert? Ich stelle mir zum Beispiel sowas vor. Angenommen, staatlich gefördert wird ein Wohnkomplex errichtet, der mehrere kleinere Wohneinheiten hat, die bereits altengerecht eingerichtet sind. Und wenn man dann die Mieten sehr günstig macht oder irgendwie finanzielle Anreize schafft, gezielt auf so ältere Personen in großen Häusern zugehen, die ihnen das anbietet, versucht irgendwie schmackhaft zu machen. dass da einmal in der Woche eine Fußpflege reinkommt in diesen Wohnkomplex, dass da auch Gemeinschaftsräume gibt, dass das nah zum Supermarkt ist, dass das bessere medizinische Versorgung hat, weiß ich nicht genau was.
Also auf jeden Fall ein Anreiz- und Regelsystem.
Einfach so eine Art, sag mal, manchmal Umverteilung von Wohnraum hat, weil ich das Gefühl habe, das ist manchmal nicht so richtig gut verteilt. Also natürlich muss man neu bauen, aber vielleicht muss man nicht nur neu bauen.
Frau Angerer, das ist eine gute Idee, die gebe ich gleich mal weiter. Ich glaube, Herr Eichener, Sie haben sich auch mit diesem Thema schon mal beschäftigt.
Ja, das ist sogar schon ganz lange her. Das war 1992, 93, haben wir für das Bundesbauministerium und gefördert durch die Schader-Stiftung so ein Forschungsprojekt gemacht, wo wir genau das versucht haben auszuloten. Gibt es diese Möglichkeiten, durch Wohnungstausch den Wohnungsbestand besser zu nutzen? Dazu muss ich sagen, das eine, was Sie gesagt haben, also betreutes Wohnen zu bauen, da war übrigens Freiburg im Breisgau eine Pionierstadt deutschlandweit, das ist in jedem Fall sinnvoll. Das heißt, wir brauchen sehr attraktive Wohnungen für ältere Menschen mit Betreuung, mit Entlastung von Winterdienst und lästigen Pflichten, damit wir alte Menschen veranlassen können, ihre auch gar nicht mehr optimale Wohnsituation, die früher mal familiengerecht war, zu verlassen und die Wohnung quasi freizumachen. Das ist ein ganz wichtiges Argument, den Neubau von altersgerechten Wohnungen auch zu fördern. Jede neue altersgerechte Wohnung entlastet den Wohnungsmarkt und macht mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine familiengerechte Bestandswohnung frei, die dann ja auch etwas preiswerter angeboten wird. Also das ist einmal um die Ecke gedacht, um Familien zu versorgen, bauen wir altersgerechte Wohnungen. Aber sozusagen den Wohnungstausch zu organisieren, fällt schon sehr, sehr schwer. Also es geht eigentlich nur über den Neubau altersgerechter Wohnung. Und da muss ich wieder sagen, da brauchen wir auch vermutlich eine großzügigere Förderung, denn die Neubauwohnung ist natürlich teuer, weil sie neu ist. Mhm. Und um sie erschwinglich zu machen für die Witwe, müssen wir dort auch fördern.
Denn das ist ja bisher eigentlich das große Problem, dass die alten Menschen die kleine Wohnung letztlich gar nicht bezahlen können, weil die teurer ist als die große, in der sie alleine wohnen. Herr Schmidt, Sie haben hier auch mehrfach aufgemerkt.
Ja, ich finde, es ist natürlich richtig, jedes Detailthema sich dem zu widmen und versuchen, da irgendwo innovative Modelle zu finden. Aber ich möchte auch davor warnen, jetzt zu sagen, wir lösen das Thema des alten Wohnens, indem wir quasi altengerechtes Wohnen bauen. Wir haben ja einfach die Menschen, die alten Menschen, die alten, ja, wir alle altern, die leben ja überall in der Stadt. Und wir können eben nur bedingt nachverdichten. Und wenn wir jetzt quasi wir müssten im Grunde überall nur alten Wohnungen nachverdichten, um die alten Menschen, die dort überall in diesen Räumen nun mal da sind und kommen werden, dann auch zu versorgen. Und das geht nicht. Wir brauchen einfach Modelle, die im Bestand arbeiten. Das heißt, da muss man sich Gedanken machen, wie eben der Wohnungstausch im Bestand funktionieren kann. Wir haben bei landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften in Berlin, die immerhin 200.000 Wohnungen haben, dort haben wir jetzt, dass man über die Wohnungsbaugesellschaften, 6 sind es insgesamt, hinweg tauschen kann. Nur wenn die Wohnungen im Gemeinwohl sind, wenn nicht bei jedem Mieterwechsel, bei jeder Neuvermietung die Miete quasi erhöht werden muss, sondern die auch mehr oder weniger stabil bleibt, dann ist überhaupt dieses ganze Tauschprinzip denkbar. Deshalb, es hängt alles zusammen miteinander. Wir müssen dahin kommen, dass immer mehr Wohnungen einfach nicht auf dem freien Markt operieren, nicht dieser Verwertungsdruck auf den Wohnungen lastet. Nur dann können wir all diese Fragen systematisch angehen. Und das ist eine Aufgabe, die wir über 20 Jahre betreiben müssen.
Frau Angerer, Sie haben gemerkt, also an Ihrer Idee wurde schon lange gearbeitet und gedacht. Und es lohnt sich immer wieder, sie auf jeden Fall aufzubringen und neu zu pushen. Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Angerer. Und in der Gesprächssendung über das Thema Wohnungsnot begrüße ich jetzt Edda Rabe am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Rabe.
Ja, guten Tag. Das ist ja schön, dass ich drankomme.
Ja, Ihre Gedanken zum Thema.
Meine Gedanken sind in die Richtung, dass einfach die falschen Wohnungen gebaut werden. Es werden im Grunde viel zu große Wohnungen gebaut. die von viel zu wenig Menschen dann bewohnt werden können und die auch sehr teuer sind. Und meine Gedanken gehen in die Richtung, diese Wohnungen zu besteuern, um damit dann ein Wohnungsbauprogramm aufzurufen und damit auch kleineren Wohnraum wieder bauen zu können.
Was meinen Sie mit besteuern? Was meinen Sie damit?
Also ich denke, es geht nur durch Druck und dass die Menschen, die viel Geld für Wohnungen ausgeben, die zu zweit auf 150 Quadratmetern sitzen, dass die in der Regel noch eine Steuer bezahlen, um dann in dem gemeinwohlorientierten Sektor, dass dann neuer Wohnungsbau geschaffen werden kann, dass damit auch Wohnungsbaugesellschaften wieder an Grundstücke rankommen, die es im Moment auf dem Wohnungsmarkt einfach nicht erhalten können, weil die immer hochpreisig weggehen.
Wie ist Ihre eigene Wohnsituation, Frau Rabe? Sind Sie auch umgetrieben von Angst, die Miete irgendwann nicht mehr zahlen zu können beispielsweise?
Ja, natürlich. Ich habe folgende Situation. Wir wohnen in einer Genossenschaftswohnung und würden eigentlich gern barrierefrei wohnen, weil ich eine Behinderung habe und die Treppen schlecht gehen kann. Und es ist für uns unheimlich schwer, was Neues zu finden. Und also damit auch nochmal die Anregung, es ist nicht nur altengerecht, sondern es kann einen auch in jüngeren Jahren treffen, dieses Schicksal, dass man dann vielleicht im Erdgeschoss wohnen muss. Wir wohnen in einer im Gründerzeitquartier und hier sind viele Wohnungen, die neu gebaut werden, sind einfach unbezahlbar. Und dadurch haben wir auch das Thema Gentrifizierung hier im Stadtteil. Wir wissen einfach, dass ganz viele, die hier neue Wohnungen suchen, nichts finden, über lange Monate und Jahre und vielleicht auch deswegen wegziehen müssen. Und von daher glaube ich, man muss einfach ganz neu denken.
Frau Rabe, danke schön für Ihren Anruf. Herr Eichner, ich greife einen Punkt auf, den Frau Rabe eben angesprochen hat, die viel zu großen Wohnungen. Ich habe jetzt gelesen, dass eigentlich gerade der Bautrend in sehr viel kleinere Wohnungen geht. Wie kann man dieses Problem, was sich da ja, also da sind wir eigentlich auch bei dem Ähnlichen, was wir vorhin schon besprochen haben, also wenn die Wohnungen sind falsch belegt, so.
Ja, also das kann ich nicht ganz bestätigen, dass überwiegend große Wohnungen gebaut würden. Wir haben tatsächlich einen Trend, dass sogenannte Mikro-Apartments gebaut werden, also wirklich sehr kleine Wohnungen, manchmal nur 20, 30 Quadratmeter, vor allen Dingen für Leute, die jetzt fernab von ihrem eigentlichen Wohnsitz arbeiten müssen. Studierendenwohnungen werden im Moment sehr, sehr intensiv gebaut an vielen Orten. Altersgerechte Wohnungen sind auch in der Regel kleinere Wohnungen. Wir haben auf dem Wohnungsmarkt ganz unterschiedliche Gruppen von Nachfragern. Wir haben alte Menschen, wir haben junge Menschen, wir haben Haushaltsgründer, wir haben etablierte Menschen, wir haben Behinderte, wir haben Alte. Und wir müssen eigentlich an allen Ecken und Enden anfangen, diese Wohnungsnachfrage zu bedienen. Ich habe mal so eine Diskussion von Politikern moderiert, da sagte der eine von der Partei A, wir brauchen Sozialwohnungen, der andere sagte von der Partei B, wir brauchen Wohneigentum, der von der Partei C sagte, wir brauchen Studentenwohnungen, der von der Partei D sagte, wir brauchen Altenwohnungen. Ich habe gesagt, wir brauchen alles, wir brauchen alles.
Und vor allem brauchen wir alles bezahlbar.
Jede Wohnung, die neu gebaut wird, entlastet den Markt. Selbst eine Luxuswohnung, die neu gebaut wird, entlastet den Wohnungsmarkt, weil sie einem Normalverdiener einen Konkurrenten erspart. Selbst das. Und deshalb müssen wir alles tun, was wir können, um irgendwo den Neubau von Wohnungen zu erleichtern, zu beschleunigen. Ich möchte noch eine kleine Bemerkung machen. Vorhin hat Herr Schmidt mal gesagt, ein Bebauungsplanverfahren dauert 2 bis 3 Jahre. Das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein. Die Stadt Lahr hat es geschafft, einen Bebauungsplan in 3 Monaten aufzustellen.
Und wie haben die das geschafft?
Und zwar für ein großes Projekt.
Und wodurch haben die das so geschafft?
Nun, sie haben es natürlich geschafft, indem das Verfahren sehr gut vorbereitet wurde. Ich habe da selber dran mitgewirkt. Da waren also verschiedene Ämter beteiligt, es waren Mieterverein beteiligt, es waren Eigentümer beteiligt. Und als man dann die Grundlinien festgelegt hatte, dann wurde halt der Plan gemacht mit Offenlegung, mit Bürgerbeteiligung. Und das lief dann sehr unproblematisch.
Ich glaube, das hatten Sie aber auch gesagt, Herr Schmidt, ne? Man muss so bauen, bauen oder solche Pläne aufstellen, dass die Leute sich genau da wiederfinden und dann ist auch der Widerstand in der Bevölkerung, dann sind die ganzen Planfeststellungsverfahren auch viel kürzer. Also das ist dieses tatsächlich auf die Wünsche eingehen und einbeziehen, quasi die Vorbereitung, verkürzt dann das Verfahren. Ich glaube, das hat Herr Schmidt auch so angeschrägt.
Ja, sicher. Also das mit den 3 Monaten, das können Sie mir das vielleicht nochmal schicken. Also das würde mich wirklich interessieren. Das halte ich für absolut geradezu rechtswidrig, aber naja.
Warum rechtswidrig?
Nein, weil einfach die Verfahrensschritte beim Bebauungsplanverfahren, die Sie ja auch kennen, die sind einfach gegeben und die müsste man ja quasi dann alle gleichzeitig machen. Also ich kann mir das nicht vorstellen.
Also Sie sollten sich da auf jeden Fall austauschen, weil Ideen auszutauschen ist ja auf jeden Fall immer gut. Jetzt nehme ich einen anderen Herrn Schmidt mit in die Sendung. Der ruft aus Gießen an. Herr Schmidt, guten Tag.
Ja, guten Tag, ich bin noch mal am Telefon. Ich war schon mal eben dran gewesen mit dem autofreien Innenstadt und hatte eben jetzt die Wohngemeinschaft erwähnt, dass wir eben jetzt mehr Wohngemeinschaften einbauen müssen, um auch da eben jetzt soziales Leben zu ermöglichen und nicht diese Mikrowohnungen. Das sind vollkommen die falschen Wege, finde ich. Wohngemeinschaften für Alte zum Beispiel, Alters-WGs, die werden von der Pflegeversicherung extra gefördert. Wir haben Pflegenotstand. So eine Wohngemeinschaft mit 5 selbstständig lebenden und sich ergänzenden alten Menschen, da würde eine Pflegekraft reichen. Mikrowohnungen und Einzelwohnungen für ältere Herrschaften sind vollkommen der falsche Weg. Wir müssen umdenken. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Wir brauchen Wohnen for Future.
Herr Schmidt, Wohnen for Future, das Stichwort, das Sie auch vorhin schon einmal erwähnt haben. Dankeschön. Herr Schmidt hier möchte darauf nochmal antworten.
Ja, also ich finde es auch richtig, dass wir, sagen wir mal, uns grundsätzlich fragen, wie eigentlich der Wohnraum verteilt ist, genauso wie der Verkehrsraum. Es ist halt extrem schwierig in einer Situation der Angst, der Wohnungsnot, die Leute dazu zu bewegen, überhaupt ihre Wohnung sozusagen oder das, was gerade sie haben, in Frage zu stellen. Wenn jemand eine große Wohnung hat, ist es im Moment so, dass er gerne vielleicht kleiner wohnen würde, aber er zahlt dann im Grunde teilweise sogar mehr. Und diese Situation ist einfach eine Katastrophe. Und deshalb befürchte ich, dass wir all diese Detailfragen immer erst lösen werden können, wenn wir den Menschen auch eine Perspektive anbieten, dass sie wirklich merken, okay, die Politik kümmert sich darum, es gibt eine Wende sozusagen in der Immobilienfrage und die Strategie dazu, die geht über 20 Jahre und kommt meiner Meinung nach nicht ohne radikale Maßnahmen aus, will ich aber nochmal betonen. Und das dazu gehört, dass die Mieten einfach eingefroren werden müssen. Wir haben heute noch gar nicht über den Mietendeckel gesprochen. Dazu gehört auch, dass die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen gestoppt werden muss und zwar konsequent auf Bundesebene. Wir haben eine Art Krebs, der sich durch die Städte frisst, nämlich diese Umwandlung. Das bedeutet, dass dann irgendwann das Mietrecht ausgeschaltet ist. Dann kann einfach jeder gekündigt werden auf Eigenbedarfsbasis. Und das Dritte ist, dass wir den Bestand an kommunalen, ich sage aber auch kommunalen mit C, also ins Kommen, ins Gemeingut, die Wohnung müssen wir holen. Wir müssen diesen Bestand erhöhen. Das sind Genossenschaften, landeseigene Gesellschaften, Mietshäuser-Syndikat, all diese Geschichten. Und dieser Dreiklang, ja, also die Mieten deckeln, dann dieses Umwandlung beenden und den Bestand erhöhen durch Neubau und durch Ankauf oder durch von mir aus auch Vergesellschaftung. Da bin ich offen für. Das ist einfach eine Sache, die muss vorangehen. Das dauert 20 Jahre und die Mietendemo heute zum Beispiel, die bundesweite, die ist dafür auch ein weiteres Mittel. Und ich würde auch alle Hörer nochmal aufrufen, dahin zu gehen. Denn wenn die Menschen die Politik nicht vorantreiben und vor allem die Bundespolitik letztlich, also das heißt, in den nächsten 2 Jahren muss der Druck enorm steigen auf die Bundespolitik, dass dort etwas passiert.
Herr Eichner, wie sehen Sie das? Gerade dieser Dreiklang, der hier angesprochen wurde?
Ja, es wurde angesprochen, das Thema Miethöhenregulierung.
Also Mietendeckel.
Da muss man aufpassen, dass man sozusagen mit dem Hintern nicht wieder zum Einsturz bringt, was man mit den Händen aufgebaut hat. Die Probleme, die jetzt schon in der letzten halben Stunde mehrfach angesprochen wurden, das heißt die suboptimale Verteilung des Wohnungsbestandes, ist auch das Resultat unserer Mietengesetzgebung. Wenn jemand erst einmal eine Wohnung gemietet hat und dort langfristig in dieser Wohnung bleibt, profitiert er von den sehr begrenzten Mieterhöhungsmöglichkeiten. Mieten können nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete angehoben werden. Und auch da gibt es diese sogenannte Kappungsgrenze von 15% in 3 Jahren in Gebieten mit erhöhtem Wohnbedarf. Das führt dann dazu, dass die Bestandsmieter sozusagen privilegiert werden. Sie profitieren von der Mietrechtsgesetzgebung, während diejenigen, die eine Wohnung suchen, die wechseln müssen, die haben dann das Problem, dass sie höhere Mieten zahlen müssen. Und das ist auch der Grund dafür, weshalb die alte Dame, die einen alten Mietvertrag hat für eine 100 Quadratmeter Wohnung, wenn sie umziehen würde in eine kleinere 50 Quadratmeter Wohnung, meist eine höhere Absolutmiete zahlen muss, als vorher in ihrer alten Bestandswohnung.
Aber spricht das denn tatsächlich gegen einen Mietendeckel? Das soll ja Ihr Argument gegen eine Mietendeckelung sein.
Das ist tatsächlich eine Folge. Ich meine, wir haben eine extreme Mietendeckelung zum Beispiel in der Stadt Wien erlebt, wo wir einen starken kommunalen Wohnungsbau haben. Das führte dazu, dass sich dort ein Schwarzmarkt für Bestandsmietverträge entwickelt hat. Das heißt, dass Leute quasi dann andere Mieter in ihre Mietverträge reinnehmen und dafür eine Prämie kassieren. Ähnliche Dinge haben wir auch bei einzelnen Siedlungen in Deutschland, beispielsweise bei der Margaretenhöhe in Essen beobachtet. Also insofern müssen wir auch immer aufpassen, wen begünstigen wir, wen benachteiligen wir. Und deshalb bin ich auch immer relativ skeptisch gegenüber Bestandsmaßnahmen, weil da schützen wir die Bestandsmieter, wir benachteiligen aber diejenigen, die eine neue Wohnung brauchen. Auch weil natürlich eine Mietdeckelung letztlich kein positives Signal ist an Bauherren, neue Wohnungen zu bauen. Wir hatten ja heute schon den Bauherrn, ja, wo wir gesagt haben, wie können wir ihn motivieren, neue Wohnungen zu bauen.
Herr Schmidt, also, möchte noch darauf antworten.
Ja, ich finde, jetzt wird es auch noch mal ein bisschen, muss es auch mal ein bisschen knallen hier. Also das ist ja wirklich eine Umkehrung quasi der ganzen Problematik, was Sie jetzt vortragen. Sie sagen, die Mieter, die vom deutschen Mietrecht quasi geschützt sind, die sind die Privilegierten, das sind ja fast schon jetzt die Schuldigen an der Misere. Also das Problem ist ja geradezu die Gesetzgebung, die es weiterhin ermöglicht, dass die Mieten im Neubau beziehungsweise auch in der Neuvermietung radikal nach oben geschraubt werden. Das sind ja leistungslose Gewinne teilweise, also im Bestand vor allem. Das heißt, es ist einfach aufgrund der Konkurrenzlage können die Mieten nach oben geschraubt werden. Und wenn man jetzt sagt, jetzt müsste man auch noch die sozusagen die Privilegien irgendwie, so klingt das ja bei Ihnen fast, abschaffen derjenigen, die von solchen Mietwucher geschützt sind, da weiß ich gar nicht mehr, worauf Sie eigentlich hinaus wollen. Wir haben ja jetzt alles durchdekliniert, aber zu sagen, dass der Bestand, und in dem spielt sich ja 90% des Dramas ab, dass der nicht geschützt werden darf, weil man dann Privilegierte schützt und auf der anderen Seite, weil man dann den Neubau verhindert, das ist wirklich nicht richtig. Wir können ja natürlich nicht bei dem Mietendeckel sagen, dass im Neubau dann auch 6,50 oder 7 Euro gilt. Da müssen natürlich die Mechanismen greifen, zum Beispiel die ich genannt habe, dass man die und sie auch die Wohngemeinnützigkeit einführt, dass man Fördermittel hat, dass man auch zum Beispiel wie in Wien einfach sagt, bei jeder Fläche muss 2/3 bezahlbar sein mit Fördermitteln, mit Wohngemeinnützigkeit. Das senkt zum Beispiel die Bodenspekulation enorm, weil einfach jeder weiß, ich kann da einfach gar nicht mehr diese maximalen Preise aufrufen, die am Markt im Moment geboten werden. Also ich bitte wirklich darum, jetzt dieses deutsche Mietrecht nicht zu so einem, da werden die Menschen privilegiert, zu diskreditieren.
Herr Eichner, Sie wollten noch eine Erwiderung geben?
Ja, wir müssen das mal ein bisschen grundsätzlich betrachten. Seit ungefähr 10 Jahren steigt die Wohnungsnachfrage in diesen sogenannten Schwarmstädten stärker als das Wohnungsangebot und das wird auch noch so weitergehen. Das wurde anfangs aufgefangen, indem Leerstände abgebaut wurden. Dann sind die Menschen enger zusammengezogen, Haushaltsgründer sind nicht ausgezogen, einige sind ins Umland gegangen. Aber es bedeutet natürlich, wenn es eine freie Wohnung gibt, ist die Konkurrenz härter geworden. Es gibt immer mehr Menschen, die bereit sind, eine höhere Miete dafür zu bieten. Und das Resultat ist, dass die Mieten steigen und Normalvermieter sich das nicht mehr leisten können. Wenn wir jetzt auf die Mieten schauen, auf die steigenden Mieten und sagen, wir versuchen jetzt die Mieten zu deckeln durch Mietpreisbremse oder Verschärfung BGB oder was auch immer, dann nützt das natürlich den Bestandsmietern in ihren Wohnungen. Aber es führt dazu, dass wir den Neubau von Wohnungen, den wir dringend brauchen, erschweren. In einer Situation, wo wir zu wenig Wohnungen haben, wo wir mehr Wohnungsbau brauchen, müssen wir alles tun, um Investoren zu motivieren, mehr Wohnungen zu bauen. Und wir müssen alles unterlassen, was Investoren davon abschreckt. Und deshalb plädiere ich dafür, das Problem nicht an den Symptomen zu bearbeiten. Und die Mieten sind ein Symptom. Die Ursache ist, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Ja. Und man soll an der Ursache arbeiten.
Bauen, bauen, bauen. Das hatten wir doch auch schon. Bauen, bauen, bauen. Aber dann eben auch sicherstellen, dass es nicht nur Luxuswohnungen sind. Burkhard Wallisch aus München schreibt uns, Wohnraum gehört zu den gesellschaftsrelevanten Faktoren wie Energie, Bewegungs- und Meinungsfreiheit, Lebensmittel etc. Diese Faktoren dürfen nicht den profitorientierten Marktmechanismen untergeordnet werden. Nimmt man ihre gesellschaftliche Relevanz ernst? Er hat drei Maßnahmen. Einmal günstiger Verkauf staatlicher Immobilien und Grundstücke an Wohngenossenschaften. Zweitens hohe Strafen bei griffiger Kontrolle für Wohnungsleerstand und drittens Stopp der Veräußerung von staatlichen Immobilien und Grundstücken an private Investoren. Und jetzt habe ich am Telefon Thomas Neuer aus Berlin. Schönen guten Tag, Herr Neuer.
Ja, hallo, schönen guten Morgen. Hier ist der Thomas. Zunächst mal vielen Dank für die Sendung. Macht Spaß zuzuhören. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Bevor ich meine Frage stelle, will ich noch einen kleinen Seitenhieb an den Herrn geben, der sich gegen das Tempelhofer Feld ausgesprochen hat, weil das Tempelhofer Feld ist meiner Meinung nach der mit Abstand coolste Ort in Berlin und da werden mittlerweile auch, sind da Flüchtlingsunterkünfte gebaut worden, in so kleinen Containerunterkünften, sprich es wird nicht ganz, es wird auch ein bisschen genutzt für diejenigen, die am mittellosesten sind. Jetzt eine kleine Frage, das ist eigentlich eine recht simple Frage und zwar haben wir einen Mietspiegel und jetzt ist die Frage, viele Vermieter oder viele Wohnungsbaugesellschaften halten sich leider nicht an den Mietspiegel oder machen den Betrag höher oder wie auch immer, weil es da immer wieder Schlupflöcher gibt, die einfach mehr Miete zu verlangen, als die dem Mietspiegel entsprechen. Jetzt ist meine Frage, kann es durch irgendwelche, durch staatliche Lenkung eine Art Höchstpreis für den Quadratmeterpreis geben? Also ich meine, wir haben beispielsweise einen Mindestpreis für Milchbauern. Wir haben einen Mindestlohn, damit Menschen ja einigermaßen klarkommen können mit dem Gehalt oder mit der Arbeit, die sie tätigen. Jetzt meine Frage, kann man das nicht ganz simpel umdrehen, dass der Staat oder die Stadtregierung oder der Berliner Senat in dem Fall sagt, für diesen Bereich oder in diesem Kiez wird kein einziger Quadratmeter für mehr als 8 € oder 9 € beispielsweise vermietet. Geht das juristisch oder greift man dadurch zu tief in das Eigentumsrecht des Hausbesitzers oder des Vermieters ein?
Ja, die Frage gebe ich gleich mal weiter. Dankeschön, Herr Neuer, für Ihren Anruf. Sehr ich glaube übrigens, dass mit dem Tempelhofer Feld, das war nicht eine Aussage gegen das Tempelhofer Feld, wie Sie es jetzt eben doch sehr global gesagt haben, sondern nur für eine Randbebauung. Da können wir auch gleich noch zukommen. Aber jetzt zu Ihrer Frage, Möglichkeit, den Quadratmeter höchstfrei staatlich durchzusetzen. Herr Schmidt, sehen Sie das?
Ja, selbstverständlich. Also das ist ja jetzt genau die Debatte, die wir haben, nachdem wir festgestellt haben, dass selbst die kleine Verschärfung der Mietpreisbremse seitens der Bundesregierung nicht funktioniert, wird jetzt der sogenannte Mietendeckel in Berlin diskutiert und es gibt dazu verschiedene juristische Gutachten und nach meinen Informationen geht es jetzt nur noch um das Wie und nicht das Ob und da wird dann genau das gemacht, mehr oder weniger, was Sie eben gerade gefordert haben, nämlich, dass man eine konkrete Miete, Höchstmiete festsetzt, bis zu der kann es dann gehen und höher eben nicht, eben so, sozusagen eine Deckelung.
Dann ist die Frage ja damit beantwortet. Herr Pepperkorn ist am Telefon aus Hamburg. Herr Pepperkorn, guten Tag.
Ja, vielen Dank, dass ich teilnehmen darf. Ich habe eine, es geht in die ähnliche Richtung wie dem von meinem Vorredner. Und zwar beobachte ich, lebe in Hamburg und in einem sehr schönen Stadtteil, und wo hauptsächlich Altbauten sind, in Eppendorf. Und merke um mich herum, dass es hier einige Wohnungen gibt, die gar nicht vermietet werden. Und das geht so ein bisschen in die Richtung von dem Herrn, ich glaube, Herr Eichinger ist das, dass diese Gesetzgebung, die wir in den letzten Jahren hatten, die ja ganz stark in die Richtung gehen, Mietpreisbremse, Deckelung etc., dass, glaube ich, einige Wohnungsbesitzer sagen, ach, ich mag meine Wohnung gar nicht mehr in die Vermietung reingeben, weil ich kann es mir einfach leisten, weil ich habe so viele Einschränkungen inzwischen als Vermieter und habe Probleme, meine Mieter auch wieder eventuell loszuwerden, dann erspare ich mir das lieber und lasse die Wohnung als Kapitalanlage mehr oder weniger leer stehen, lasse die pflegen und ja, ich kann mir vorstellen, dass durch eine Liberalisierung, wie auch beim Arbeitsrecht damals, ich vergleiche das immer so ein bisschen, dass allein dadurch, gerade in den großen Ballungsräumen, viel Bewegung in den Markt kommen würde.
Mhm. Herr Papakorn, Herr Schmidt schüttelt hier den Kopf, aber...
Ja, also nein, das Problem ist natürlich gegeben, da haben Sie vollkommen recht. Allerdings würde ich nicht eine Marktliberalisierung an der Stelle vorschlagen, sondern einfach die konsequente Anwendung der sogenannten Zweckentfremdungssystematik, die ja die Kommunen können eine Zweckentfremdungsverordnung erlassen. Das ist in Berlin geschehen. Ich denke mal, in Hamburg müsste das eigentlich auch der Fall sein. Und dann müssen die Bezirksämter hier in Berlin und Hamburg wahrscheinlich auch eben dagegen vorgehen. Und dann geht das bis hin vor Gericht mit entsprechenden Sanktionen. Also eigentlich ist Leerstand nicht legal. Und das sollten Sie vielleicht auch Ihren Nachbarn mitteilen oder eben auch den entsprechenden Behörden.
Ja, ich bin persönlich natürlich, also ich bin ein eher marktliberaler Mensch und bin überhaupt kein Freund von Verboten und Sanktionen und so etwas, weil man, da gibt es ja auch immer wunderbare Wege, die dann zu umgehen. Also man kann die Wohnung als locker ja als Zweitwohnung deklarieren und zahlt seine Verwaltungsgebühren und ist mal ab und zu Besuch da. Und ich glaube, dann wird es schon rechtlich ganz, ganz schwierig. Ich halte immer nichts davon, sozusagen immer weiter Dinge einzuschränken und dann sozusagen das zu melden und sozusagen da wieder den Staat als Beobachter einzuschalten.
Aber letztlich stören Sie sich an den leerstehenden Wohnungen doch auch. Das war doch der Grund Ihres Anrufes, dass Sie sagen, die Wohnungen stehen leer und werden eigentlich genutzt?
Nee, ich störe mich nicht daran. So. Ich stelle das nur fest. Mhm. Ich habe selber eine Eigentumswohnung, die ich selber bewohne und bin auch kein Vermieter, also kein Mieter. Ich stelle das nur fest, dass das halt hier bei mir in der Umgebung, dass es das mehrfach gibt. Und diese ganze Problematik, die wir haben, gerade in so einem Ballungsraum, ich könnte mir einfach vorstellen, dass es neben der Förderung von Neubauten oder der starken Förderung von Neubauten auch durch kleine Verschiebung innerhalb des Mietrechtes, indem man das etwas lockert, etwas dem Vermieter etwas leichter macht, auch Leute wieder loszuwerden, dass der nicht immer das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich den erstmal da drin sitzen habe, und der zahlt dann nicht, dann muss ich erstmal klagen und dann geht diese ganze lange Geschichte los, sondern dass man sagt, nee, wird einfacher für den, dann haben die Leute auch weniger Hemmung, gerade ältere Leute, die solche Wohnungen besitzen, als Kapitalanlage, die aber selbst, die hören das nur, was es wieder für neue Auflagen gibt und sagen, ach, ich lasse es lieber. Lieber lasse ich das Ding leer stehen, da habe ich meine Ruhe und auf die 800 Euro verzichte ich einfach. Ich will die Wohnung aber auch nicht verkaufen, weil ich weiß sowieso nicht, was ich mit dem Geld machen soll. Und das gibt es zuhauf. So, das wird immer ignoriert von den, von der Seite, wo es dann um Sanktionen und diese Dinge geht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass ich da einiges lockern könnte.
Herr Papakorn aus Hamburg, Dankeschön für Ihren Anruf.
Es gibt eine Zweitwohnungssitzsteuer mit 15% in Berlin und es ist also natürlich so, dass es immer wieder Schlupflöcher gibt, aber die müssen geschlossen werden. Und ich kann nur sagen, wenn man so liberal denkt wie der Herr jetzt gerade selber, naja, also dann kann man das auf alle Bereiche der Gesellschaft übertragen. Vielleicht sollte man das mit der Steuer genauso machen. Und ich glaube, wir kommen einfach nicht darum herum, dass der Staat sich darum kümmert, dass die Leute ihre Pflichten erfüllen und die verschiedenen Güter, die es gibt in der Gesellschaft, auch ordentlich behandelt werden.
Florian Schmidt, Grünen Politiker und Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg. Und da hat unsere Hörerin Wiebke Thorand eine Idee. Schönen guten Tag, Frau Thorand.
Hallo, ja.
Sie sind jetzt dran.
Also meine Idee ist einfach, also ich selber wohne seit kurzem in einem Bauwagen. Ne?
Und in einem Bauwagen?
Mhm. In einem Bauwagen, in einem ausgebauten Bauwagen. Er ist super isoliert mit eben keinem Müll, sondern wieder guten Materialien. Und der ist wärmer als manches Haus ringsum, denn ich sehe, wann die Nachbarn heizen und ich nicht. Und ich frage mich, warum wird es einfach so schwer gemacht, ne, so einen Stellplatz zu finden. Ich hätte so schön bei älteren Damen stehen können, denen zur Hand gehen dürfen im Garten. Aber die hatten einfach Angst und es ist auch so, es wird einem schwer gemacht.
Ist das eigentlich diese Lösung des Bauwagens, in Bauwagen wohnen, ist das für Sie eine Antwort auf Schwere oder auf Schwierigkeiten auf dem Mietmarkt? Oder ist das?
Ja, unbedingt. Natürlich, zum Beispiel sehe ich auch mehrere Vorteile, wenn man irgendwelche Plätze zur Verfügung stellen könnte, wo auch Flüchtlinge und auch die Randständigen zusammen in gemeinsamer Arbeit diese Bauwegen erstellen, mit Hilfe von natürlich fachlicher Anleitung. Und dort dann halt auch ein soziales Gefüge gleichzeitig entsteht und auch wenig Raum viele Menschen leben können. Ne? Und ich verbrauche zum Beispiel, ich verbrauche kein Spülmittel mehr. Ich brauche, das geht alles anders. Es geht mit Zitrone, mit heißem Wasser. Die Haare reinigen sich selber. Wer hätte das gedacht? In der Neandertal hatten wir auch nicht Zotteln auf dem Kopf. Ne? Also man fängt einfach an, überall zu sparen, ganz klar, und zu minimalisieren. Man wird achtsam. Es ist ein meditatives Leben. Wie wir bienen, ist da ein Stichwort. Ne?
So also nehmen wir mal Ihre Idee auf, des sich eigentlich Verkleinerns und die Ansprüche zurückzuschrauben. Eine Idee von Wiebke Thorand. Dankeschön, Frau Thorand. Ich begrüße am Telefon Guido Kirsten.
Ja, hallo. Ich glaube, die Sendung läuft ja noch kurz. Deswegen
ja,
versuche ich, mich
eine kurze
ganz
Frage.
Kurz zu fassen und schnell zu sein. Also meine Frage zielt auch in Richtung Mietendeckel und vielleicht sogar eine Ausweitung oder eine weitere Maßnahme. Und da wollte ich mich mal erkundigen, ob sowas überhaupt denkbar ist. Und zwar wird ja oft gegen den Mietendeckel vorgebracht, dass dann eigentlich Investitionen nicht mehr attraktiv sind und die Leute irgendwie das Gefühl haben, sie könnten mit den neu zu bauenden Wohnungen nicht mehr genug Geld verdienen. Und Modernisierungsmaßnahmen würden vielleicht nicht mehr durchgeführt, weil das Kapital ja nicht mehr groß genug ist und die Mieten sowieso nicht mehr steigen dürfen und so weiter. Und meine Frage wäre jetzt, könnte man nicht auch eigentlich das andersrum denken und sozusagen die Sanktionen so machen, dass sie eher so ausfallen, dass die Mieten quasi gestaffelt sinken, wenn nicht modernisiert wird? Also mit anderen Worten, sobald ein Neubau oder eine erworbene Wohnung sich amortisiert hat, dann könnte man ja sagen, gut, die Leute verdienen weiter damit Geld, aber es ist eigentlich nicht einzusehen, warum immer mehr Geld damit verdient wird, warum die Miete immer steigen soll, sondern man könnte ja auch umgekehrt überlegen, dass man sagt, ab dem Punkt, wo sich das amortisiert hat, gibt es die Miete auf Höhe des Mietendeckels und dann fällt das im Jahresrhythmus um so und so viel Prozent, wie das bisher mit der positiv gestaffelten Miete ist. Das scheint mir eigentlich ein progressives Instrument zu sein.
Eine interessante Idee, Herr Kirsten. Ich würde diese Idee so kurz vor Schluss gerne noch an Herrn Eichener zu geben, wenn er eine kurze Antwort wagt.
Ich glaube, damit würden Sie ein bürokratisches Monster schaffen. Denn die Feststellung, wann hat sich eine Wohnung amortisiert, ist sehr schwierig. Im Übrigen, durch Inflation haben wir sowieso eine gewisse Mietsenkung. Was mir heute aufgefallen ist in dieser Diskussion, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen resümieren darf, wir haben ganz, ganz viele einzelne Punkte besprochen. Es waren viele kluge Ideen da und ich glaube, es gibt auch nicht die eine Lösung für die Problematik, sondern wir müssen ganz viel tun. Wir müssen viel bauen, wir müssen auch innovative Bauformen, das Verkehrsthema ist angesprochen worden, die kompakte Stadt ist angesprochen worden. Was mich ehrlich gesagt wundert ist, die Wohnungsnot ist bereits da. Sie wird auch schärfer werden, sie wird auch in den nächsten Jahren uns noch begleiten, weil so schnell können wir das gar nicht lösen. Was mich wundert, ist diese merkwürdige Starre der Politik auf allen Ebenen. Eigentlich müssten doch jetzt die Politiker von der Spitzenebene, von der Bundeskanzlerin angefangen, hingehen und sagen, wir müssen jetzt eine wohnungsbaupolitische Offensive starten. Wir müssen Dinge beschleunigen, wir müssen Dinge kostengünstiger machen. Und das fehlt mir. Ich hoffe, dass diese Sendung vielleicht ein bisschen dazu beigetragen hat.
diese Sendung und wahrscheinlich die Demonstrationen heute, Herr Schmidt.
Ja, also klar, in den letzten 60 Sekunden ist natürlich auch für mich schwierig.
Es sind nicht mal 60.
Ich will sagen, also ich will noch einen kurzen Punkt sagen. Also für mich ist es ein Dreiklang, der hier stattfindet von Akteuren. Einmal die Zivilgesellschaft, die wirklich rebellisch nach vorne geht, dann die Investoren, die im Gemeinwohl arbeiten und dann eine Politik, die, wie eben schon gesagt wurde, auch radikal das Thema nach vorne bringt mit Lösungen, die funktionieren.
Und dann verweisen wir auf die Möglichkeit, sich demonstrierend auf der Straße auch weiter zu äußern. Volker Eichener und Florian Schmidt, Dankeschön. Und für allen anderen Beteiligten auch ein herzliches Dankeschön an dieser Gesprächssendung zum Thema Wohnungsnot.